Performance Skills, der Podcast.
Herzlich willkommen zu Performance Skills, der Podcast.
Dem ersten Podcast für Ergotherapie aus Deutschland. Diese Folge entstand in Kooperation mit der Zeitschrift Ergopraxis vom Thieme Verlag und gilt als Erweiterung zu einem Artikel in der Ausgabe 923. Hallo Robert.
Hi Sabrina. Lang nicht mehr gehört.
Ja, nachdem wir echt viel aufgenommen haben und da ja auch noch einiges in petto für euch steckt, haben wir quasi ganz still und leise unsere Sommerpause gemacht.
Das stimmt, wir haben ein bisschen vorproduziert sozusagen.
Genau. Wie geht's dir?
Mir geht's gut. Bei mir ist alles in Ordnung, ich hoffe bei dir auch. Du bist ein bisschen krank, dich hat irgendwas eingeholt.
Ja, mich hat alles eingeholt, Corona und überhaupt. Ich weiß gar nicht, ob man das noch kennt, aber man erkrankt noch daran und es geht einem nicht so gut damit. Deswegen bin ich noch ein bisschen angeschlagen, aber es wird.
So. Ja, dann gute Besserung natürlich.
Ja, danke. Bevor ich jetzt hier den Krankheitsteppich auspacke, rolle ich den gleich schon wieder ein. Und wir sind nämlich heute wieder mal nicht alleine, sondern wir haben auch einen Gast eingeladen. Das ist der Samir Medani. Und der hat in der Ergopraxis einen Artikel geschrieben, der unter anderem den Titel hat Ergotherapie im Umgang mit der Diagnose Persönlichkeitsstörung, Herausforderung und Chance für eine gelingende ergotherapeutische Beziehungsarbeit. Schaut da gern mal rein, er hat da wirklich tolle Beispiele auch reingepackt. Aber erstmal hallo, schön, dass du bei uns bist, Samir.
Ja, hallo, freue mich auch, dass ich dabei bin. Habe sowas noch nicht gemacht, aber bin gerne dabei und freue mich, wenn es vor allem Ergotherapeuten interessiert und die vor allem in diesem Bereich der Forensik noch mehr erfahren wollen.
Wunderbar. Jetzt hast du schon ein bisschen was verraten, eben, dass du in der Forensik arbeitest. Das ist klasse. Da überlasse ich dir gleich nochmal das Feld mit der ersten Frage, dass du dich einmal vorstellen darfst und auch ein bisschen was über deinen Werdegang den HörerInnen erzählen kannst.
Okay, also ich habe ursprünglich ich habe eine Modeschule absolviert in Wien. Und habe dann ein Medizinstudium begonnen, was ich dann aber wieder abgebrochen habe, weil es mir dann zu schwierig war umzusetzen und habe dann irgendwas gesucht, was Handwerk und Medizin in irgendeiner Weise verbindet und bin dann zur Ergotherapie gekommen. Das war wirklich in den 90er Jahren, also Ende der 90er Jahre und habe dann ein super Praktikum in der Forensik gemacht. Muss ich wirklich sagen, also ein Danke an die Ergotherapeutin damals, die mir das ermöglicht hat. Und da bin ich dann draufgekommen, das ist es. Genau das möchte ich haben. Das ist die Klientel, mit der ich arbeiten möchte. Das ist der Bereich, in dem ich mich intensivieren möchte. Und das habe ich dann auch schließlich gemacht. Ich bin dann auch Ergotherapeut geworden und in der Justizanstalt Wien-Mittersteig. Das ist eine Anstalt, die direkt im Zentrum von Wien platziert ist. Und die eine kleine Anstalt ist, wenn man so will. Und die in Österreich haben wir den Maßnahmenvollzug. In Deutschland gibt es den Maßregelvollzug. Das ist wieder was anderes. Aber es ist so ähnlich. Ja, kann man mal sagen. Also Maßnahmenvollzugsklienten, wenn man so sagen darf, sind sozusagen Menschen, mit denen ich arbeite, jene, die zum Tatzeitpunkt zurechnungsfähig waren. Also das heißt, das ist ein Paragraph, der nennt sich nach Österreich und Strafgesetzbuch 21.1 Absatz 1. Entschuldigung, Absatz 2. Sind die Zurechnungsfähigen zum Tatzeitpunkt. Und dann gibt es noch den Paragraph 21.1. Das sind die Unzurechnungsfähigen oder Zurechnungsunfähigen zum Tatzeitpunkt. Und ich arbeite eben mit den Zurechnungsfähigen zum Tatzeitpunkt. Das ist wirklich bei uns in Österreich wird das sehr unterschieden. Und dementsprechend gibt es unterschiedliche Anstalten. Ja? Und ich habe noch ein Studium absolviert, der Kultur- und Sozialanthropologie. Das habe ich berufsbegleitend gemacht und vermisse es überhaupt nicht, dass ich das gemacht habe, weil wir Ergotherapeuten sind ja ganzheitlich aufgestellt. Das heißt, ich habe diesen ganzen kulturellen Bereich auch noch mit einbezogen, sozusagen andere Kulturen, und auch die Rechtsanthropologie mit sozusagen als Modul absolviert. Und bin seit 2008 Lektor an zwei Fachhochschulen in Österreich. Mittlerweile eine, aber ich war bis vor kurzem bis vor kurzem war ich sozusagen noch in zwei Fachhochschulen auch als externer Lektor tätig und habe dann auch noch zusätzlich den Wahlfachbereich Ergotherapie in der Forensik unterrichtet und mache das immer noch. Ja, also ist nicht vorbei.
Super, vielen Dank für deine einleitenden Worte. Jetzt hast du ja schon angeteasert, dass du als Ergotherapeut in der Forensik arbeitest. Vielleicht kannst du kurz noch mal ein bisschen tiefer erläutern, was genau die Forensik ist und wie man sich so deinen Arbeitsalltag vorstellen kann.
Ja, also Forensik an sich, wenn man es jetzt ganz sozusagen vom Lateinischen her aufdröselt, heißt Forensis nichts anderes als öffentlich. Und früher wurden sozusagen Strafprozesse öffentlich geführt. Wenn man so will, kann man sagen, es ist Gerichtsmedizin. Aber wenn man es jetzt runterbricht, ist es sozusagen beinhaltet das all die Wissenschaften, die mit Kriminologie beschäftigt sind, die mit Risikoeinschätzung beschäftigt sind und vor allem der Fachbereich Psychologie in der Forensik und Psychiatrie in der Forensik beinhaltet ja auch genau das, was macht einen Straftäter aus, wann wird er wieder sozusagen kriminogen, das heißt, wann wird wieder eine Straftat vollzogen und so gesehen, die Ergotherapie in der Forensik, eine relativ junge Wissenschaft, würde ich jetzt noch nicht so ganz sagen, weil da gibt es so wenig Studien, aber Hilfswissenschaft, wenn man so will, die beschäftigt sich eben genau damit, ja, mit der Gefährlichkeit. Was macht sozusagen einen Menschen gefährlich? Und sie wurden ja quasi in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher, wie es früher hieß. Jetzt heißt es sozusagen für Menschen mit einer psychischen oder Störung sozusagen in eine Anstalt eingewiesen. Und dort sind sie sozusagen einer Behandlung zu unterziehen. Und die Behandlung kann auf multidisziplinärer Weise passieren. Es sind die Psychologen dort, es sind Psychiater dort, es sind Ergotherapeuten dort, es sind Sozialarbeiter dort. All dieses multidisziplinäre Team ist mit diesen Klienten beschäftigt, dass die Gefährlichkeit, und das ist sozusagen das Reha-Ziel, wenn man es sozusagen ergotherapeutisch formuliert, das Reha-Ziel wäre Abbau der Gefährlichkeit. Das heißt, wir alle sind daran interessiert, dass keine weiteren Straftaten vollzogen werden. Und wir müssen sozusagen schon intramural, also quasi in der Anstalt selber, dafür schauen und einschätzen, ob das gelingen kann, wenn es dann in Richtung Entlassung geht. Ja? Also das ist der Prozess. Und da sind Ergotherapeuten maßgeblich beteiligt, würde ich mal sagen, in vielen Anstalten in Österreich. Und das ist der Beitrag, den Ergotherapeuten auch letztlich liefern. Ja, die Wahrnehmung, den ganz spezifischen Blick auf die Straftäter oder in dem Fall Untergebrachten in Österreich, damit eine weitere Straftat nicht mehr vollzogen wird.
Okay, danke schön. Würde jetzt einmal überleiten in den Schwerpunkt deines Artikels, die Beziehungsarbeit. Und da fiel mir ein Beispiel ein. Ich war mal auf einer Fortbildung und da hat mir die Dozentin während der Fortbildung gesagt, dass die Leute ihr immer das Ohr abquatschen und ihr Geschichten über ihr Leben erzählen und so weiter. Und sie weist die Leute strikt darauf hin, dass sie, genau wie sie ist Physiotherapeutin gewesen, der Physiotherapeutin wie auch dem Automechaniker ja schließlich nicht ihre Lebensgeschichte ans Ohr hängen. Ne? Ich empfand es damals auch ein bisschen kritisch, weil ich manchmal denke, naja, es ist schon ein bisschen wichtig, aber je nachdem auch was. Wie stehst denn du dazu mit deiner Aussage und welchen Stellenwert hat denn die Beziehungsarbeit bei dir in deinem Alltag und mit deinen KlientInnen?
Also ich würde sagen, die Beziehungsarbeit ist das Nonplusultra, um überhaupt Klienten zu erreichen in der Forensik. Wenn man das nicht kann oder imstande ist zu tun, dann ist man auf verlorenem Posten. Ganz einfach. Ja. Ich bekomme ständig jeden Tag, ja, allmögliche Informationen von Insassen und finde es auch super, ja, dass sie mir sozusagen einerseits, dass sie mich sozusagen als Person sehen, denen sie sich anvertrauen können. Dementsprechend kann ich mit deiner Frage oder mit deiner Aussage wenig anfangen, denn für mich ist das Zuhören, ja, ganz, ganz entscheidend. Das heißt, ich höre sehr wohl lange Zeit zu, was mir Insassen erzählen, und es sind wichtige Informationen. Die erzählen sie dem Psychiater nicht. Die erzählen sie der Psychologin vielleicht nicht. Die erzählen sie der Sozialarbeiterin nicht. Aber sie erzählen sie dem Ergotherapeuten. Das heißt, es sind wichtige Informationen, und ich muss halt auch dann wissen, wann es genug ist, beziehungsweise ich muss sie auch wieder begrenzen, dahingehend, dass ich sage, das wäre aber doch super, wenn Sie das in Ihrer Psychotherapie erzählen, wenn Sie das in Ihrer Gruppenpsychotherapie erzählen, weil genau dorthin gehört's, ja, dorthin gehört das. Dort können Sie es auch bearbeiten. Aber ich bin dankbar für all das, was Sie mir schenken an Information, weil, wie gesagt, der Psychiater hat 15 Minuten in der Ordination mit den Insassen. Und in 15 Minuten kann man vielleicht nicht alles erzählen, aber wenn ich von 8 Uhr bis 11 Uhr Ergotherapie mit den Insassen mache, dann ist das ein langer Zeitraum, und ich merke sofort, wenn jemand Gesprächsbedarf hat, ja, und dann bin ich natürlich ein offenes Ohr dafür. Also ich sehe das nicht negativ, ganz im Gegenteil. Ich sehe das als Bereicherung.
Ich finde es auch toll, dass du da nochmal den Bogen schließt zwischen, ja, die Leute wollen sich mir anvertrauen und ich höre zu. Und wenn es dann eben, ich merke, es geht in eine andere interdisziplinäre Verantwortung, dann übergebe ich auch. Finde ich einen ganz, ganz tollen
Ganz wichtig.
Hinweis.
Ja. Also ganz wichtig, dass ich das dann nochmal betone. Genau das gehört in die Gruppenpsychotherapie, die sie machen. Wenn es um Gewaltprävention geht, ja, oder wenn es um Impulsregulation geht, ja.
Jetzt hast du ja gesagt, sagen wir, dass Beziehungsarbeit sehr, sehr wichtig ist, beziehungsweise die Beziehungsarbeit unser aller Basis im therapeutischen Alltag sein sollte und oder vielleicht auch ist, oder gerade in der Forensik. Ich kann jetzt mir vorstellen, dass es nicht nur in der Forensik wichtig ist. Glaubst du, dass die Ergotherapie trotzdem Nachholbedarf hat? Wenn ich jetzt beispielsweise an die deutsche Ausbildung denke, ich kann ja nur für Deutschland sprechen, ich weiß nicht, wie das in Österreich verankert ist. Ja, da geht es oftmals eben nicht um Kommunikationstechniken, ne, und Beziehungsarbeit, sondern eben um andere Sachen eben noch. Vielleicht kannst du eine Einschätzung geben. Glaubst du, dass da wirklich Nachholbedarf ist, und was empfiehlst du da?
Ich kann auf jeden Fall anraten, mehr Mut, ja, in Beziehung zu treten, ja, mehr Mut in die Authentizität, ja, in die Loyalität, in das Gegenüber. Wir haben ja sozusagen als Ergotherapeuten einen ganzheitlichen Ansatz, ja. Das heißt, ich kann nicht in Beziehung treten, ja, wenn man das so schön formulieren darf. Das heißt, die Voraussetzung ist Vertrauen, ja. Die Voraussetzung ist, dass sich ein Insasse öffnet, dass ich ihm die Möglichkeit überhaupt schaffe, dass er sich mir anvertraut. Das heißt, ohne Beziehungsarbeit werde ich nicht wirklich viel erreichen, ja. Also, das kann ich auf jeden Fall sagen. Und ich kann den Ergotherapeutinnen, den zukünftigen, sagen, sie sollen keine Angst davor haben, wenn sie authentisch, so wie sie sind, ja, in Beziehung zu jemandem treten, dann sind sie so, wie sie sind, ja. Und das ist okay, weil das ist eine Realitätsüberprüfung auch gleichzeitig. Und alles, was mir sozusagen seltsam vorkommt in dieser Interaktion, das muss ich halt dann für mich selber auch in Frage stellen, beziehungsweise hol mir dann intervisorisch im Team, im multidisziplinären Team, Beistand oder in der Supervision. Ja, wenn ich damit nicht klarkommen sollte, ja, dann muss ich mir Hilfe holen, natürlich als Ergotherapeutin. Wir haben das nicht gelernt. Wir sind keine Kommunikationsexpertinnen, ja, sondern wir sind dafür da, sozusagen Therapie umzusetzen. Und in der Forensik geht es aber letztlich darum, Vertrauen aufzubauen, ja, ein Stück weit loyal zu sein, ja, also Loyalität, Beziehungsaufbau, Authentizität als Therapeut. Ich darf nicht irgendwas vorspielen, was ich nicht bin. Das durchschauen die sofort, ja. Also ich kann nicht irgendwas sein, was ich nicht bin, ja. Und dementsprechend finde ich also Beziehungsarbeit eine Kernkompetenz letztlich in der Forensik.
Okay. Du hast gerade gesagt, ich kann nicht in Beziehung treten. Jetzt ist es ja gerade so, also in der Forensik, dass man eben dort eben schon auch mit schwierigen KlientInnen in Beziehung tritt. Also das kann ich mir jedenfalls vorstellen. Ich habe noch nicht in der Forensik gearbeitet. Das heißt, du bist dort, ich denke, in vielen herausfordernden Situationen. Kannst du vielleicht mal ein oder zwei Beispiele uns geben, welche Situationen dir da schon begegnet sind?
Also es ist jeden Tag eine Herausforderung, sage ich jetzt einmal, weil man weiß ja nicht, wie die Insassen sozusagen konstituiert sind von ihrer Stimmungslage her, was sie am Wochenende erlebt haben. Wenn ich am Montag die Ergotherapie aufmache, bekomme ich die volle Ladung, was am Wochenende war. Ja, das muss man mal sagen. Das ist schon mal schwierig einzuordnen. Ja. Das nächste ist, dass es natürlich dann auch Insassen gibt, die sehr impulsiv reagieren. Das heißt, ich habe ein konkretes Beispiel. Ich habe einen Insassen sozusagen aufgefordert, er soll das und das nicht tun, weil das und das führt zu nichts. Oder ich habe ihn irgendwie gemaßregelt, wenn man so will, ja, Maßeinnahmenvollzug. Und gleichzeitig hat sich ein anderer Insasse eingeschaltet in diese Kommunikation, der überhaupt nicht gemeint war und hat alles, was ich einem anderen Teilnehmer sozusagen verortet habe, auf sich bezogen. Und der kam dann wutentbrannt auf mich zu und wollte mir was antun oder keine Ahnung, das war eine fast schon körperliche Auseinandersetzung. Und da hatte ich dann das Glück, dass dann zwei andere Insassen dazwischen kamen und das abgefedert haben. Ja, aber da habe ich dann echt gemerkt, man muss bei zum Beispiel bei Borderline konstituierten Menschen sehr, sehr aufpassen, was man sozusagen in die Runde sagt, weil sie können es auf sich beziehen. Und das habe ich gelernt. Ja, also wenn eine schwierige Kommunikation ist, dann hole ich mir den sozusagen quasi in mein stilles Kämmerlein und habe dann dort das Gespräch. Aber nicht in öffentlich, ja, nicht in der öffentlichen Werkstatt zum Beispiel, ja. Und da habe ich dann gelernt, okay, man kann das falsch verstehen und ein anderer kann es falsch verstehen und das ist eine schwierige Situation, ja. Prinzipiell gehe ich davon aus, schwierig kann der Therapeut sein und schwierig auch der Klient. Also es gibt letztlich den schwierigen Klienten nicht. Ich muss sozusagen gewahr sein dessen, was ich tue, ja, als Therapeut. Und ich muss mir bewusst sein, wo ich stehe, ja, in einer offenen Werkstatt. Das heißt, es kriegt jeder mit, was ich einem einzelnen Teilnehmer kundtue oder mitteile. Und dementsprechend kann es ein anderer auf sich beziehen. Und das habe ich gelernt, zum Beispiel, ja.
Die Macht der Worte, ne? Ich finde
Genau.
das sehr, sehr spannend, ja. Jeder und auch jede Ergo, die vielleicht schon mal in einer Gruppensituation war oder auch vielleicht auch in einer Einzelsituation, dann kann sich vielleicht vorstellen, dass er mal mit einem Klienten oder einer Klientin zu tun hatte, wo man dachte, ups, also irgendwie ist es jetzt gerade schwieriger oder derjenige übernimmt die Therapie oder ist da gerade ein bisschen aggressiver oder sagt mir auch, was unterstellst du mir da? Also da gibt es ja verschiedene Muster, ne?
Ja.
Welchen Ansatz hast du, um solch eine Situation anzugehen? Du hast ja jetzt schon angedeutet, du nimmst die Leute raus ins stille Kämmerlein, einfach um die Einzelsituation mit ihnen zu suchen. Kann man ja dann auch gucken, dass man zum Beispiel die Wartende in einem Wartezimmer oder sowas, die Leute auch wieder separiert, dass man erstmal in dieses Zweiergespräch kommt. Wie ist dann dein Ansatz weiter? Was könntest du mitgeben?
Also ich bin auch DBT, also dialektisch-behavioraler Therapeut. Das heißt, ich kann auch Skills einsetzen. Ja? Das heißt, ich weiß bei jedem Untergebrachten, worauf der anspricht. Ja? Das heißt, der eine braucht nur von 10 bis 0 runterzählen, den Raum verlassen. Der andere braucht einen Ball, den er sozusagen in der Hand hält, um seine Aggression und Ärger, Wut und so weiter auszuagieren. Und dementsprechend muss ich halt wissen, was braucht wer zum richtigen Zeitpunkt. Ja, weil es ist ja auch sehr sozusagen individuell und dementsprechend setze ich da schon auf das Skills Training. Ja, ich weiß nicht, ob das bekannt ist, aber wahrscheinlich schon. Das ist vor allem bei der Borderline-Therapie wird das eingesetzt und das versuche ich auch in den Alltag zu integrieren. Ja. Also Raum verlassen ist einmal sehr, sehr gut. Eine sehr gute Strategie, ja, wenn man in einer Hochspannung ist, ja. Und viele Insassen sind ja in einer Hochspannung, wenn sie impulsiv reagieren, agieren und dementsprechende Dinge tun, die man vielleicht dann nicht haben möchte.
Ich habe da mal noch eine Zwischenfrage. Wenn du dann denjenigen in ein Einzelzimmer holst, ist der dann so weit, dass der sich auf diese Skills einlässt oder sagt der jetzt, will ich dir erstmal einen von Latz knallen, verbal oder so?
Also die Skills muss man dann
Was,
schon
ne? Also, ich
normal
meine, das wünscht man sich ja manchmal selber, dass man sagt, naja, ich habe hier Skills.
okay.
Genau, es ist ja dann schon so, dass man sich auch selber wünscht. Dass man diese Skills bei sich anwenden könnte, ne? Und ich kann mir vorstellen, dass jemand, der zum Beispiel auch mit Aggressionen Probleme hat, da vielleicht jetzt nicht gut drauf anspricht, wenn man sagt, du, jetzt hol mal erstmal deine Skillsbox raus.
Okay. Ja, das stimmt. Aber die Skills werden ja sozusagen in einem Normalzustand mit den Insassen erarbeitet. Das heißt, wo spricht jemand an? Auf welcher Sensorik? Ist es das, dass er Kopfhörer aufsetzen muss, Musik hören, sich die volle Dröhnung gibt? Ist es jemand, der Ballspiele braucht? Dann muss ich das motorisch mit dem sozusagen erarbeiten. Oder geht es einfach nur darum, dass er den Raum verlässt, dass er wirklich mal seine 10 Minuten für sich braucht, um dann nachher wieder in den Konflikt, also in die Konfliktsituation zu gehen? Das ist sehr unterschiedlich, sehr individuell. Ja, und das sollte man natürlich vorher, ja, also sozusagen im Trockentraining mit den Insassen besprechen. Ja, das heißt, wo spricht er überhaupt an? Auf welcher Sensorik zum Beispiel? Ja.
Okay, wir würden mal weiterführen. Sagen wir, im Artikel erwähnst du explizit, dass, ich zitiere jetzt mal, das Ziel der Behandlung ist es nicht, die Persönlichkeitsstörung zu behandeln, sondern aktiv die Motivationsebene der Klienten anzusprechen. Also erstmal denke ich, dass es erstmal zur Verwirrung bei vielen Ergo-Kolleginnen kommen könnte, aber vielleicht auch im interdisziplinären Team. Wie erklärst du dir deine Haltung oder wie kannst du die erläutern?
Okay. Prinzipiell ist die Diagnose Persönlichkeitsstörung eine äußerst fragile, also sehr zerbrechliche und sehr stigmatisierende. Ja, also ich würde sehr vorsichtig sein. Also ich habe das nicht in meinem Artikel erwähnt, aber an und für sich gibt es nur drei Kriterien, dass man überhaupt also eine Persönlichkeitsstörung ausspricht. Ja, wenn man sozusagen als Psychotherapeut in der Praxis arbeitet. Ja, da gibt es nur drei verschiedene Ursachen, um das wirklich auch so benennen zu dürfen. In meinem Fall, nachdem ich in der Forensik tätig bin, das heißt, es geht um Fremd- und Selbstgefährdung, ist natürlich eine Persönlichkeitsstörung sehr gehäuft anzutreffen. Und was ich meine, ist, dass nicht die Behandlung darauf zielt, dass man die Persönlichkeitsstörung behandelt, sondern es geht darum, sozusagen das Verhalten zu modulieren, abzuändern und die Schwierigkeiten zu erkennen und zu dechiffrieren, um dann letztlich andere Strategien an den Tag zu legen. Ja? Der Gerd Kowarowski, von dem ich sozusagen den schwierigen Patienten auch immer wieder zitiere in meinem Artikel, der sagt, es geht in den allgemeinen Fällen nicht um die Behandlung der Persönlichkeitsstörung, sondern es geht um eine gewünschte Behandlung bei vorliegender Persönlichkeitsstörung. Ja? Das heißt, es wird nicht der Narzissmus oder die narzisstische Persönlichkeitsstörung, es wird nicht die histrionische Persönlichkeitsstörung an sich behandelt, sondern das, was eben zu den Schwierigkeiten im Alltag führt, ja, und zu den Problemen mit anderen Menschen, ja. Und deswegen finde ich auch die ICD-11 sozusagen Richtlinien, die jetzt sozusagen neu installiert wurden, wesentlich besser, auch gerade für Ergotherapeuten, weil es geht um das Selbst, also die Schwierigkeiten mit sich selbst, mit dem Selbstwert, mit der Selbstregulation und mit interaktionellen Beziehungen, ja, als Grundbaustein, ja, für Persönlichkeitsstörungen. Und dann wird der Schweregrad der Persönlichkeitsstörung eingeschätzt. Das muss ein Psychiater machen. Und dann habe ich die Trait-Domänen, ja, wie negative Affektivität, wie Verschiedenstes, ja, also das können wir dann noch im Einzelnen besprechen, aber es geht sozusagen um Dissozialität, es geht um Verschlossenheit, es geht um Enthemmtheit, ja, und um Zwanghaftigkeit. Das kann man dann sozusagen noch extra sozusagen mit einbeziehen, aber das ist das, was ich so schön finde, gerade bei Ergotherapeuten, weil sie müssen jetzt nicht mehr die narzisstische Persönlichkeitsstörung an sich begreifen, sondern sie haben ganz klar die Trait-Domänen und die sind eben negative Affektivität, Dissozialität, Verschlossenheit, Enthemmtheit und Zwanghaftigkeit, an der sie arbeiten können im Alltag.
Ich fand diesen Satz ziemlich, ziemlich toll, weil ich finde, es bringt einfach so nochmal eine Ruhe rein, jetzt auch fernab der Forensik, wenn man sich das immer mal wieder vor Augen führt. Also ich jetzt im orthopädischen Bereich oder sowas, ne, dann kommt jemand mit einer Fraktur. Natürlich trage ich dazu bei, dass der Betroffene zum Schluss wieder genesen nach Hause geht, ne? Und man neigt dazu, das dann vielleicht manchmal auch auf alle Klienten und Klientinnen und ihre Erkrankungen zu übertragen und setzt sich dann vielleicht sogar unter Druck. Ja, dabei sind schwere chronische Schmerzzustände und so weiter einfach sehr schwierig. Und wenn man diese Perspektive einhält, nee, ich gehe weg von dem, dass der Patient da irgendwann geheilt aus meiner Praxisinstitution, wie auch immer, herausläuft, sondern sagt, nein, mein Ziel ist es, den Klienten, die Klientin irgendwo zu motivieren und dort einen Umgang mit seinem mit seiner Erkrankung zu finden, was ja auch der Kernpunkt der Ergotherapie ist, finde ich es eine ganz, ganz schöne Sache und auch entlastend für den einzelnen Therapeuten und die einzelne Therapeutin.
Wobei
Deswegen wollte ich den Satz unbedingt noch mal reinbringen.
ich schon dazu anmerken muss, dass unsere Klienten nicht freiwillig hier sind.
Natürlich.
Das heißt, sie wurden erwischt, ja, und verurteilt, und dann mussten sie oder müssen sie eine Behandlung sozusagen über sich ergehen lassen. Und der Prozess, bis jemand erkennt, ich muss was verändern, der kann sich über Jahre ziehen. Ja, also deswegen brauchen wir extrem viel Geduld mit unseren Klienten, bis sie erkennen, hallo, das ist nicht immer das Außen, was die Probleme verursacht, sondern ich habe auch einen Anteil daran. Ja, also diesen Kern zu erkennen. Ich habe vielleicht auch ein Muster, wie ich darauf reagiere, wenn mir einer blöd kommt. Ja? Und das ist genau der Punkt, wo wir ansetzen können. Ja, sehen Sie, da gibt es noch Spielraum nach oben. Ja?
Samir, ich habe eine Vorstellaufgabe für dich. Mach dir die Welt, wie sie dir gefällt, für die Arbeit in der Forensik. Wenn du könntest, was würdest du dir für deine Arbeit in der Forensik wünschen? Jetzt sofort, morgen ist es anders. Und weshalb?
Also der allererste Punkt ist mehr Interesse auch gesellschaftlicher Natur für diesen Fachbereich. Ich habe immer das Gefühl, wenn man so Leute von der Straße fragt, Forensik, und ich habe mit Sexualstraftätern zu tun, und zwar 60% davon sind Sexualstraftätern, sind keine angenehmen Menschen, ja, für viele Menschen. Da würde ich mir wünschen, dass es da so mehr so wirklich dass sie den Sinn erkennen, dass das Täterarbeit Opferschutz ist, letztlich. Ja? Dass das, was wir hier tun, möglicherweise viele, viele, viele Opfer sozusagen verhindert. Ja? Und was ich mir noch wünschen würde, ist, dass Praktika möglich wären. Also gerade sehr konkret. Also ich bin auch im Zentralausschuss, ich bin also eine Ansprechperson. in der Forensik, im Schnittpunkt sozusagen mit den Fachhochschulen, mit der Ausbildung. Da würde ich mir wünschen, dass es sozusagen Praktika wieder gibt in der Forensik, die derzeit aus budgetären Gründen nicht möglich sind, ja, vom Justizministerium. Und es ist der Unterschied zu Deutschland. In Deutschland gehört der Maßregelvollzug dem Gesundheitsministerium und in Österreich gehört der Maßnahmenvollzug dem Justizministerium. Das heißt, da würde ich mir wünschen, dass es da wirklich Bereitschaft gibt, auch unentgeltliche Praktika zu schaffen, weil derzeit haben wir einen Erlass vom Ministerium, der besagt, dass nur sozusagen entlohnte Praktika möglich sind. Und dann heißt es immer so schön, lapidar, aus budgetären Gründen gibt es für die Ergotherapie halt keine Praktika. Ja, und das finde ich halt wirklich schade, weil es gibt sehr, sehr viele Stellen derzeit, die vakant sind und die mit Ergotherapeuten bestückt werden sollten. Also das ist ein Wunsch von mir.
Na, dann hoffen wir, dass das irgendwann in Erfüllung geht.
Also ich habe auch was getan dafür. Also ich habe alle Ausbildungsleiterinnen, also Studiengangsleiterinnen aller FHs in Österreich angesprochen. Das sind 8 Stück an der Zahl und die haben eine Stellungnahme geschrieben. Und die wünsche ich mir, dass die das Ministerium auch zur Kenntnis nimmt.
Super. So, Sami, wir kommen jetzt zur allerletzten Frage für heute. Genau, die hat primär nicht unbedingt was mit dem Bereich jetzt zu tun, aber die Frage stellen wir eigentlich immer. Wer hat dich denn auf deinem bisherigen Lebensweg inspiriert und wer tut es vielleicht immer noch?
Da muss ich mal ganz klar sagen, die erste Ergotherapeutin, bei der ich ein Praktikum in der Forensik machen durfte, die will ich auch nennen, das ist die Maria Kehrt. Und die hat mir eigentlich den ganzen Bereich offenbart. Dann natürlich die ganzen Psychiater, die mich begleitet haben im Laufe der Forensik. Da waren extrem viele gute Psychiater wie Patrick Fautier, Josef Grünberger und so weiter. Also die möchte ich alle nennen. Und natürlich auch die Literatur, ja, also Otto Kernberg, der sozusagen nie davon sozusagen abzuwenden war, sozusagen, dass man dann auch mit solchen Insassen arbeiten kann, mit seiner übertragungsfokussierten Psychotherapie. Und ja, ich würde auch den Rainer Sachse, jeden Ergotherapeuten, jeder Ergotherapeutin nahelegen, die in der Forensik tätig werden will, dass sie sich einmal dieses Buch wie soll man sagen,
Zu Gemüte führen.
veranschaulicht oder zu Gemüte führt. Und weil da sind so viele ganz, ganz wichtige Hinweise. Und ich habe auch beschrieben, die Motive. Ja, man darf nie die Motive der Insassen sozusagen vergessen, die Motive nach Solidarität. Das sind Grundmotive, die jeder Mensch hat. Das Grundmotiv nach Anerkennung, das Grundmotiv nach, ich möchte gesehen werden, ja, ich bin der, ich bin, ja, nach Solidarität, ja, nach darin Beziehungen, ja. Also ich würde den Rainer Sachse jeden Ergotherapeuten, der in der Forensik arbeitet, ganz, ganz, ganz sehr, sehr ans Herz legen und das soll er studieren, weil das ist eine Praxisanweisung, die ist ganz, ganz wichtig. Ja.
Das ist doch ein schönes Schlusswort und ich finde auch deine Worte, die du über die Klienten und Klientinnen verloren hast, wirklich sehr wertschätzend und wirklich sehr schön. Danke, dass du uns einen Einblick gewährt hast in deine Arbeit und auch in die Beziehungsarbeit. Falls ihr jetzt noch Fragen habt an Samir, dann dürft ihr die natürlich gerne stellen, weil wir haben den Bereich Forensik natürlich nur so ein bisschen angeschnitten, ja. Und er wäre bestimmt bereit, euch da auch noch mal einiges zu beantworten. Literaturempfehlungen schreiben wir euch dann noch in die Shownotes. Samir stellt uns da bestimmt noch mal ein bisschen was bereit. Ich überfalle ihn gerade damit, aber er nickt ganz, ganz bereitwillig.
Kein Problem, alles da.
Was soll er
Alles
jetzt auch
da.
anderes sagen?
Ja, genau. Wird nicht rausgeschnitten, wunderbar. Und sonst, bleibt mir nur zu sagen, herzlichen Dank dafür, dass du da warst. Wie gesagt, eure Fragen, heute hätte ich fast vergessen, bitte an info@performance-skills.de oder auf Instagram findet ihr uns auch. Auf Facebook sind wir gerade ein bisschen weniger aktiv.
Nicht
Und
so wirklich,
deswegen,
ja.
ja genau, aber auf Instagram lesen wir alle eure Nachrichten. Von daher schreibt uns gerne. So, zum Schluss bleibt uns eigentlich nur Tschüss zu sagen und vielen, vielen Dank, dass du da warst und uns hier die Folge ermöglicht hast.
Dankeschön an alle. Und ich möchte noch einen Schlusssatz sagen. Es geht darum, dass man sozusagen den Täter achtet, aber die Tat ächtet. Ja, das ist sozusagen auch so etwas, wo viele Ergotherapeutinnen Schwierigkeiten haben. Ich finde, man muss den Menschen ganzheitlich sehen. Und das Delikt und das, was er getan hat, ist ein Aspekt von ihm. Aber es ist sicher nicht die ganzheitliche Persönlichkeit. Nur so kann man arbeiten.
Genau, mit diesen Worten, ich rede jetzt auch gar nicht viel mehr weiter, mit diesen Worten beenden wir die Folge. Also, liebe HörerInnen, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.
Performance Skills, der Podcast.